Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Seit vielen Jahren werden sie immer weniger, die Teilnehmer an Ostermärschen. Und es kommt immer wieder die Frage auf, sind diese Märsche überhaupt noch zeitgemäß? Die Frage hat sich in diesem Jahr konkretisiert durch das Buch von Sarah Brockmeier und Philipp Rothmann. Titel »Krieg vor der Haustür, die Gewalt in Europa«, in Europas Nachbarschaft und was wir dagegen tun können. Und die beiden stellen darin die Frage, was haben die Menschen in Kriegsgebieten eigentlich von Ostermärschen und Demos? Es gibt auch Antworten, die ich mit dem Autor Philipp Rothmann besprochen habe, der auch stellvertretender Direktor der Denkfabrik Global Public Policy Institute in Berlin ist. Herr Rothmann, was zeichnet die Ostermärsche gegen den Krieg heute noch aus?
Das ist tatsächlich die Frage, denn die Bandbreite ihrer Forderungen ist enorm breit, von Atomwaffenverbot zu Verbot der Auslandseinsätze der Bundeswehr, natürlich Waffenlieferungen zu verbieten, bis hin zu einer Welt ohne Militär, Rüstungsindustrie und Abschiebungen, wie das Demobündnis in Stuttgart dieses Jahr aufruft. Und da muss man sich tatsächlich fragen, was bringt das den Menschen konkret vor Ort? Es wird dann auch immer wieder Jemen, Syrien, Libyen, die Ostukraine, Afghanistan genannt. Aber was bringen diese Forderungen, was bringt auf die Straße gehen mit so einem breiten Forderungskatalog den Leuten vor Ort? Ich glaube und wir glauben, die Ostermärsche und überhaupt die Friedensbewegung hat sich zerfasert in Deutschland und ist eine Wohlfühlaktion für Leute geworden, die sich Sorgen machen. Das ist gut, dass sich Leute Sorgen machen darüber, was in der Welt passiert, aber sie erreichen nichts.
Ja, das heißt, das, was da auf der Straße stattfindet, ist Ihnen viel zu global.
Genau. Die Frage ist, was will man erreichen mit öffentlichem Protest? Man kann sagen, die öffentliche Meinung muss sich ändern. Man muss den Leuten deutlich machen, es gibt ein Problem. Wenn das der Fall wäre, dann hätten die Frieden, oder zu dem Grad, zu dem das der Fall ist, hat die Friedensbewegung längst gewonnen. Es gibt riesige Mehrheiten in Deutschland, die Friedensförderung, eine friedensorientierte Außenpolitik, Sicherheitspolitik für absolut notwendig halten, 70, 80, 90%, je nachdem, wie man genau die Frage stellt in den Meinungsumfragen. Wenn die Friedensbewegung allerdings will, dass sich ganz konkrete Politik ändert, dann müsste sie auch ganz konkrete politische Forderungen aufstellen, die plausibel sind.
Wie macht man das denn? Also welcher Krieg soll denn dann zum Beispiel als erstes bei einem Ostermarsch thematisiert werden? Welcher kommt an zweiter Stelle? Also viele Konflikte laufen ja auch gleichzeitig und das macht es ja auch so komplex.
Das macht es komplex, wenn man den Anspruch hat, dass man typisch deutsch gleich ein Gesamtkonzept hat und genau begründen können muss, warum mich jetzt persönlich ein Krieg vielleicht mehr umtreibt als ein anderer. Ich würde sagen, lernen wir von Ländern, die ein bisschen pragmatischer sind, lernen wir von Ländern, von denen wir sonst gerade nicht so viel Gutes hören, wie von den Briten und den Amerikanern, wo sich solche Bewegungen ganz konkret an einzelnen Ländern gebildet haben, wo man den Eindruck hatte, man könnte was tun, man hätte konkrete Vorschläge. Das kann man jetzt zum Jemen machen oder zu Syrien oder zu einem beliebigen anderen Land, ohne unbedingt begründen zu müssen, dass es woanders weniger schlimm ist, wenn man ein konkretes Bündel von Vorschlägen hat, die was bringen.
Aber macht es das nicht schwierig für die Menschen, wenn sie entscheiden müssen, bin ich jetzt für Frieden im Jemen oder setze ich mich für Frieden in Syrien zum Beispiel ein?
Ich glaube nicht, dass jemand, der für Frieden im Jemen auf die Straße geht, damit verbindet, nicht für Frieden irgendwo anders zu sein. Es ist nur eine Frage, wo man seine Aufmerksamkeit setzt, weil man glaubt, in der Politik etwas bewirken zu können zu diesem konkreten Zeitpunkt und diesem konkreten Thema. Wer heute gegen den Klimawandel mit den Fridays for Future auf die Straße geht, sagt ja damit auch nicht, dass er gegen Frieden ist, nur weil er für Klimapolitik demonstriert.
Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Krieg. Es gibt so viele Kriege und sind die Menschen nicht damit überfordert, sich auch so zu informieren, dass sie auswählen können, was jetzt am vordringlichsten ist?
Ja, das ist natürlich die Aufgabe von Leuten in der Zivilgesellschaft, die solche Demos organisieren, solche Kampagnen. Jeder Einzelne kann sich informieren. Ich glaube, die Leute sind weniger überfordert, als wir denken. Wir können unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch manchmal etwas mehr zutrauen. Das, finde ich, sieht man auch, wenn man die Meinungsumfragen genau studiert, dass die Leute da eine differenzierte Meinung haben. Aber die Themen setzen müssen natürlich diejenigen, die solche Kampagnen organisieren.
Das heißt, wie muss sich die Friedensbewegung in Zukunft Ihrer Meinung nach aufstellen?
Ich glaube, der zentrale Punkt wäre, sich zu überlegen, Für welche Konflikte kann Deutschland, kann Europa eine praktische Rolle spielen und sich dann klare, kommunizierbare Forderungen dafür zu überlegen? Also so etwas wie beim Jemenkrieg und in Bezug auf Saudi-Arabien das Waffenexportthema hochzuhalten, ist durchaus sinnvoll und effektiv. Demgegenüber ist es aber nicht sinnvoll, ein komplettes Waffenexportverbot für alle Regionen zu fordern, was ja nur zur Folge hätte, dass in manchen Situationen sich nur die Frage ändert, wer umgebracht wird, nämlich derjenige mit den wenigeren Waffen, oder wer Geld verdient, nämlich irgendjemand anders außer uns. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also eine konkrete Strategie zu haben für ein konkretes Land, wo das Sinn macht, zu sagen, Saudi-Arabien benutzt deutsche Waffen, um im Jemen Zivilisten umzubringen. Dagegen kann man effektiv mobilisieren.
Sie sagen aber auch in Ihrem Buch, wir können noch mehr tun in der Gesellschaft und wir müssen auch noch mehr tun. Wenn Sie zum Beispiel von den Waffen in Saudi-Arabien sprechen und wir sprechen uns dagegen aus, dann sagen wir gleichzeitig auch oder müssen gleichzeitig befürchten, dass Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Also was muss auch Zivilgesellschaft oder was kann Zivilgesellschaft leisten für den Frieden?
Also einerseits muss sie diese Arbeitsplatzfrage natürlich offen und ehrlich thematisieren, wie Sie sagen. Das ist genau unser Argument, dann zu sagen, natürlich heißt das, dass unsere Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie zu dem Grad, zu dem diese Waffen benutzt werden, um insbesondere Zivilbevölkerung zu töten in solchen Kriegen, das wäre ja zynisch, damit jetzt Arbeitsplätze rechtfertigen zu wollen. Und zum anderen geht es auch darum, die Frage zu stellen, indem man eine bestimmte plakative Forderung im Hinblick auf ein bestimmtes Land erhebt, wie zum Beispiel Jemen, stellt man auch die Frage an die Politik, was kann man denn sonst noch machen? Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Zivilbevölkerung ist, die Strategie für eine Friedenslösung im Jemen oder irgendwo sonst zu entwickeln, ganz alleine. Da ist natürlich die Wissenschaft, da ist die Politik, da sind Diplomaten mindestens so sehr gefragt. Aber indem sie den Finger in die Wunde eines bestimmten Landes legt, kann die Friedensbewegung dort auch mehr Druck ausüben. Im Moment wird sie leicht ignoriert, indem die Politik sagt, ja, wir sind ja auch gegen Atomwaffen insgesamt und wir sind auch irgendwie für Frieden. Und damit ist die Sache erledigt.
Haben Sie die Inhalte Ihres Buches mit denen aus der Friedensbewegung besprochen?
Mit manchen schon. Wir haben ja auch manche Beispiele aus der Friedensbewegung, aus der operativen Friedensbewegung, die also nicht demonstriert, sondern die praktisch vor Ort Friedensarbeit in Krisengebieten macht, im Buch erwähnt, zum Beispiel vom Zivilen Friedensdienst, und Diskussionen geführt mit Vertretern der Friedensbewegung, ja.
Wie war die Reaktion so darauf? Haben die gesagt, ja, stimmt, Sie haben recht?
Zum Teil wurde gesagt, ja, da ist schon irgendwo was dran, aber der eine oder andere fühlt sich auch da falsch dargestellt oder es gibt bestimmte Einzelinitiativen, die wir natürlich hier mit diesem großen Begriff der Friedensbewegung nicht alle einzeln darstellen konnten, die das schon machen, was wir sagen. Es gibt zum Beispiel Demobündnisse und Kampagnen in Bezug auf Syrien, die durchaus eine Strategie verfolgen, die der sehr nahe kommt, die wir vorschlagen. Und die sind natürlich verständlicherweise dann ein bisschen traurig, dass ihr Beispiel nicht positiv herausgehoben wurde.
Was glauben Sie, werden wir noch in 10 Jahren Ostermärsche haben?
Ich glaube schon, weil die Leute sind von dieser internationalen Lage und der zunehmenden Gewalt beunruhigt. Und es ist eine schöne Tradition und ein recht praktischer Weg, dieser Unruhe auf eine komfortable, aber irgendwie auch durchaus öffentlichkeitswirksame Art Ausdruck zu verleihen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Ostermärsche nur deswegen zugrunde gehen werden, weil wir daran politische Kritik üben oder weil wir sagen, die sind nicht besonders effektiv. Die Leute gehen da nicht hin mit dem Werkzeug eines Politikwissenschaftlers und sagen, was haben wir danach erreicht?
Philipp Rothmann von der Denkfabrik Global Public Policy Institute in Berlin und Mitautor des Buches Krieg vor der Haustür im Gespräch über Aufgabe und Zukunft der Ostermärsche.